ARD.
Hi.
Hi. Und war ja lange. Also erfolgreich.
Oh, ich war so aufgeregt. Meine Stimme hat so gezittert, Christoph. Pass auf.
Christoph und ich sitzen im Auto. Wir recherchieren jetzt seit Monaten im Fall Stefanie. Stefanie, die am 4. Februar 2023 von ihrem Ehemann Stefan umgebracht wurde. Ich war in der Firma, in der Stefan gearbeitet hat. Ich habe gehört, dass Stefan Struktur nicht nur wichtig ist, er muss an ihr festhalten. Es ist ein richtiger Zwang. Seine Kollegen sagen mir, sie hätten ihm nicht zugetraut, dass er seine eigene Frau töten würde. Sie sagen aber auch, dass ihn eigentlich niemand so richtig kannte. Wenn überhaupt, dann kannte ihn Herr M., der Kollege, der im Gerichtsprozess im Fall Stefanie ausgesagt hat. Herr M., das wissen wir jetzt endlich, heißt eigentlich Maurer.
Und der redet wahrscheinlich mit uns, oder?
Sie haben gesagt, Sie könnten sich das vorstellen. Müssen wir jetzt mal abwarten.
Ich habe einen Brief für Maurer dagelassen. In diesem Brief erkläre ich nochmal, wer wir sind, dass wir mit ihm reden wollen. Und außerdem stehen unsere Telefonnummern und unsere E-Mail-Adressen dabei. Wir hoffen, dass sich Maurer bei uns meldet, um mehr über Stefan zu erfahren. Es ist nicht so, als wüssten wir gar nichts über Stefan. Im Gerichtsprozess geht es um seine Vergangenheit. Er hat es nicht leicht in seinem Leben, hat aber bis zur Tat eine Menge daraus gemacht. Seine Geschichte ist eigentlich eine Aufsteigergeschichte. Stefan kommt Ende der 60er Jahre auf die Welt. Er ist das vierte Kind. Ein jüngerer Bruder kommt später noch dazu, dann sind sie zu fünft. Der Vater ist LKW-Fahrer, unter der Woche ist er weg und wenn er am Wochenende da ist, kümmert er sich kaum. Die Mutter ist für die Kinder zuständig, aber offenbar überfordert. Die älteren Kinder gehen nicht zur Schule, Stefans Mutter bringt ihn nicht in den Kindergarten. Es ist 1973. Stefan ist gerade eingeschult worden, da reicht es dem Jugendamt. Die Kinder kommen ins Heim. Ein Kinderheim in den 70er Jahren. Was auch immer man darüber gehört haben mag, Stefan fühlt sich hier offenbar wohl. Klar, der Anfang ist hart. Warum ist er hier? Warum haben seine Eltern sich nicht gekümmert? Aber dann merkt er, dass der Laden im Heim läuft. Hier kümmert man sich um ihn. Es gibt einen geregelten Tagesablauf, es gibt Struktur. Vielleicht das, was Stefan Halt gibt. Zum Heim gehört eine Schule. Die besucht er und macht da 1984 seinen Hauptschulabschluss. Danach zieht er wieder zu den Eltern zurück, macht seine Lehre als Estrichleger. In dieser Zeit lernt er Stefanie kennen. Obwohl die Startbedingungen für Stefan so schlecht sind, schafft er es raus. Er kämpft sich raus. Mit Fleiß, mit Struktur, die ihm über alles geht. Er heiratet, bekommt vier Kinder mit Stefanie und lebt im Haus mit Garten. Und auch auf der Arbeit läuft es gut. Er wechselt ein paar Mal die Stelle, um mehr Geld zu verdienen. Irgendwann ist er sogar Vorarbeiter und verdient dann richtig gut. Die Struktur, die er im Heim gelernt hat, die behält er bei. Sie gibt ihm Kontrolle. Und Kontrolle, das ist es, was Stefan braucht. Wenn er die Kontrolle behält, ist alles gut.
Ich hätte mich tatsächlich fast mit einem Mörder getroffen.
Für ihn war auch das Größte eigentlich immer die Familie. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass sonst nichts da war.
Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen.
Ich bin Nadine Thielen und das ist im Fall Stefanie. Eine von 155. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Das ist Folge 3. Stefan. Wir hoffen also auf eine Antwort von Stefans ehemaligen Arbeitskollegen Maurer. Gleichzeitig sind wir aber auch noch auf der Suche nach jemand anderem. Von dem habt ihr schon mal in Folge 1 gehört. Herr K. Herr K. ist der Mann, der am Samstagmorgen bei der Familie anruft und sagt, dass Stefanie nicht bei ihm zu Hause angekommen ist. Sie sollte bei ihm putzen. Er ist der Erste, dem auffällt, dass irgendwas nicht stimmt. Herr K. hat auch im Gerichtsprozess ausgesagt. Wir kennen seinen Nachnamen nicht, wir wissen nur, dass er mit K anfängt. Wir fragen bei der Staatsanwaltschaft nach, aber die gibt die persönlichen Daten nicht raus. Wir fragen Journalistenkollegen, die beim Prozess damals dabei waren, ob sie sich an den Nachnamen erinnern können. Können sie aber nicht. Wir wissen, dass Herr K in Saarbrücken wohnt und wir wissen auch, in welchem Viertel er wohnt. Zuerst hieß es ja, Stefanie sei vermisst und deshalb haben ihre Kinder in diesem Wohngebiet Plakate aufgehängt. In diesem Umkreis also muss Herr K. wohnen. Freunde und Bekannte von uns, die in der Nähe wohnen, erinnern sich zum Teil an diese Plakate. Aber sie kennen Herrn K. nicht. Wir rufen im Supermarkt um die Ecke an. Hier weiß man nichts. Und wir fragen im Hotel im Viertel nach. Da, wo der Geschäftsführer sagt, er kriege eigentlich immer mit, was so los sei. Aber auch er kann uns nicht helfen. Das Saarland ist klein. Jeder kennt jeden. Nur Herrn K. kennt offenbar keiner. Uns bleibt nur noch eine Möglichkeit. Wir fahren in das Stadtviertel von Saarbrücken an die Stelle, von der Stefan behauptet hat, dass Stefanie da verschwunden sei. Da irgendwo muss Herr K. ja wohnen.
Gut, das müsste dann eigentlich irgendwo hier in der Nähe gewesen sein. Ne? Mhm. Er soll sich ja irgendwie abgesetzt haben, hat er gesagt, hat er behauptet. So 20 Meter entfernt von der Arbeitsstelle und sich dann irgendwie noch so im Rückspiegel umgedreht und hat sie irgendwie noch laufen sehen. Mhm. Also es kann nicht so weit von hier eigentlich sein. Das müssen wir halt nur rausfinden, wo genau, weil es sind ja trotzdem noch, keine Ahnung, 5 Dutzend Häuser.
Also wir stehen dann jetzt hier, also hier an dieser Stelle müsste er sie rausgelassen haben, richtig? Genau hier. Und dann gehen wir am besten von hier da ganz rüber, da in den Hof noch, da hinten.
Und die ganzen Straßeneingänge halt so ein bisschen hoch noch. Es kann ja auch sein, dass es nicht so ganz genau stimmt.
Was jetzt kommt, ist mir total unangenehm. Ich bin froh, dass Christoph dabei ist. Der nimmt das viel gelassener hin und macht eben, was wir beide ja für nötig halten.
Guck mal, komm, wir fangen hier an.
Wir klingeln an gut einem Dutzend Türen. Und aus den 20 Metern Umkreis werden am Ende 50 Meter.
Ja, interessant, wie wenig Name mit K es gibt.
So, vielleicht hier hinten mal, guck mal, das wäre, finde ich, weiter als 20 Meter, aber...
Manche machen auf. Frauen, Männer, Jugendliche... Wir fragen Menschen auf der Straße, aber niemand ist Herr K. und niemand kennt Herrn K.
Da ist die Klingel auch kaputt.
Wir finden ihn nicht. Wir fragen uns sogar, ob Herr K. vielleicht gar nicht mehr da wohnt, weggezogen ist. Was wir damals nicht wissen, Herr K. wohnt noch da. Und wir waren sogar an seiner Tür, aber Herr K. war nicht zu Hause. Die Tage vergehen, viele Anfragen laufen. Wir hören nichts über Herrn K. und wir hören nichts von Maurer, Stefans Arbeitskollegen. Wir melden uns nochmal bei der Firma, in der Stefan gearbeitet hat. Wir fragen noch einmal, ob Maurer mit uns reden will. Ich finde mich gedanklich schon damit ab, dass er offenbar keine Lust darauf hat. Aber am nächsten Tag telefoniere ich mit einer Mitarbeiterin und die hat gute Nachrichten.
Hallo Christoph, die Frau von gestern hat mich angerufen. Und ich habe tatsächlich jetzt die Nummer von ihm. Ja, sie hat gesagt, wir können uns melden und der würde mit uns reden wollen. Soll ich direkt einen Termin ausmachen?
Ja, super. Klar, mach direkt einen Termin aus.
Wir verabreden uns für Freitagabend. Es ist 7:20. Ich bin 10 Minuten zu spät. Christoph ist schon da. Wir haben beide schon einen langen Tag hinter uns, aber wir wollen trotzdem auf keinen Fall nach Hause. Ich schaue auf mein Handy. Maurer hat geschrieben. Er komme raus, wenn wir da sind. Wir treffen uns bei ihm im Hinterhof und wenn er uns nicht vor der Tür abgeholt hätte, hätten wir das tatsächlich nicht gefunden. Es ist ziemlich verwinkelt. Wir kommen also in diesen Hinterhof, wir setzen uns auf Hocker um einen Stehtisch, so ein Fass ist das, und er fragt, was wir trinken wollen. Ich nehme einen Sprudel. Christoph nichts. Und dann legen wir los.
Mein Name ist Gianluca Maurer. Ich bin Estrichschläger und habe heute Fundament gegossen.
Okay, gut, das reicht mir schon.
Ich bitte ihn, sich erstmal vorzustellen, um das Mikrofon einzupegeln und um erstmal ins Gespräch reinzukommen. Wir sind dann aber auch ziemlich schnell drin, mittendrin. Maurer erzählt uns von Stefan, dass der ein richtiges Arbeitstier ist und dass Maurer und Stefan 3 Jahre lang Seite an Seite gearbeitet haben. Jeden Tag.
Ja, also er hat mir auch das Estrichschlägen beigebracht, hat mir die Schritte gezeigt, auf was es halt drauf ankommt. Ich musste auch mit einer Richtplatte ohne Libelle erstmal monatelang aufziehen.
Damit eine Libelle?
Bei einer Wasserwaage, das kleine Wasser eben, das ist die Libelle, Entschuldigung.
Okay, nee, alles gut. So.
Stefan und Maurer sind für den Estrich zuständig und das mit den beiden hat gut geklappt, auch menschlich.
Wir waren immer nur für uns, haben mal mehr oder weniger Arbeit gehabt, auch wenn ich ihn drum gebeten hatte, wir müssen heute ein bisschen Gas geben. Ich möchte gern um 3 Uhr zu Hause sein. Termin liegt. Kein Problem. Schaffen wir. Und genauso war es auch umgekehrt.
Im Endeffekt war das Ihre Firma und Ihre Kollegen so aus dem Alltag heraus. Man hat gar nicht...
Genau,
so,
ja.
Das ist einfach, ja.
Ja. Hat auch, wenn ich mal verschlafen hatte, dann war er auch so kollegial, hat mich abgeholt, wortlos. hat mich nach Hause gefahren, wenn ich ihn drum gebeten hatte, dass also wirklich, da gibt es nichts. Also menschlich gesehen, wenn man ihn verstanden hat, war eigentlich alles toll und cool.
Wenn man ihn verstanden hat. Maurer meint das wörtlich, denn Stefan hat man oft nicht gut verstanden. Das hören wir von mehreren, mit denen wir sprechen. Stefan spricht oft undeutlich. Und Maurer sagt, es ist Stefan auch oft schwer gefallen, etwas zu erklären, seine Gedanken in Worte zu fassen.
Er ist sehr unsicher, wenn es dann darum geht, Auge in Auge mit jemandem zu sprechen. Er konnte sich halt immer schwer erklären. Jetzt auch, wenn ich ihn was gefragt hatte über die Arbeit, wieso soll ich jetzt den Estrichschlauch noch weiter runterziehen? Kann man das nicht machen, wenn man jetzt hier den Raum fertig hat und ich muss ja dreimal laufen, ne? Bitte mach das jetzt. War dann nur die Antwort, konnte mir eben nicht erklären, warum ich das machen sollte. Es war einfach seine Vorgehensweise. Und wie gesagt, seine Linie ist er immer gefahren.
Wenn Maurer von Stefans Linie spricht, meint er zum Beispiel sowas.
Wenn der eine Woche nicht da war, ausgefallen, ich hatte den Firmenbus und ich den nach meinem Ermessen aufgeräumt hatte, hat er sich dahingestellt und gesagt, ja, ist schön, super, gut, hat das Auto mitgenommen. Am nächsten Tag hat das Auto genau so ausgesehen, wie es früher ausgesehen hatte. Und wenn er den Eimer Dreck aus dem Müll geholt hat und die Krümel verteilt hat wieder, 1:1. Aber stillschweigend. Hat sich nichts anmerken gelassen, hat man nur gesagt, ja, das ist toll, gefällt mir. Und am nächsten Tag wieder genau seine Linie.
Man könnte das als Macke sehen, vielleicht als Ordnungsfimmel. Aber bei Stefan ist es mehr als nur eine Macke. Das merkt Maurer auch. Denn Stefan zieht seine Linie auch sonst durch. Auch bei Stefanie.
So war es auch im Einkaufen, was seine Frau anging. Wenn die anrief, Stefan, wir müssen Milch einkaufen. Warte bitte, bis ich zu Hause bin, war dann die Antwort. Wir machen das zusammen. Also sie durfte auch alleine nichts machen. Das mit der Milch habe ich mir auch jetzt nicht, es ging wirklich um Milch bei diesem Gespräch. Ich habe dann auch das Radio ganz leise gedreht eben und dann hört man ja auch öfters dann, dass auf der anderen Seite, was sie dann ins Telefon zu ihm sagt, wenn das Telefon so laut gestellt ist, hört man dann. Und ich habe auch dann zu ihm gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Jetzt lachst du deine Frau nicht alleine Milch kaufen gehen. Anne, hast du Angst, dass sie vielleicht eine Pfandflasche zu viel ausgibt? So. Und hat, nein, ich bin einfach nur gern dabei und ich bin einfach nur gern mit meiner Frau zusammen. Weil er war einfach ein Kontrollfreak.
Das sind die wenigen Momente, in denen Maurer was von Stefan außerhalb der Arbeit mitkriegt. Stefan erzählt kaum was.
Also ich könnte über 10 andere bei uns in der Firma jeweils ein Buch schreiben. Ja? Man redet immer hin und wieder mit jedem mal so ein bisschen und ich rede sowieso gerne und viel und lange öfters und erzähle, was ist passiert. Und beim gar nichts. Ne? Auch wie gesagt, Weihnachtsfeiern, dann war er vielleicht mal kurz für eine halbe Stunde da, Höflichkeitsbier getrunken und das war's. Oder zu gewisse Festlichkeiten, wenn er dann mal gekommen ist, dann alleine eine halbe Stunde und dann wieder weg.
Also das heißt, Stefanie oder so, haben Sie die schon mal gesehen? Haben Sie die mal irgendwo kennengelernt?
Nicht wirklich persönlich. Nie. Seine Kinder auch nicht. Nur mal halt gesehen.
Wahrscheinlich kommt es Maurer deshalb auch komisch vor, als Stefan ihn am 4. Februar anruft. Dem Tag, an dem Stefan seine Frau umgebracht hat. Stefanie ist noch keine 24 Stunden tot, das weiß aber noch niemand, außer Stefan. Das Firmenauto steht noch bei ihm zu Hause und Maurer soll es abholen.
Samstags hat er mich angerufen und sonntags bin ich ja dann den Bus abholen gegangen. Und am Telefon hat er mir eben nur gesagt, kannst du bitte ein Firmenfahrzeug holen kommen? Ich komme nicht arbeiten. Okay. Ich habe nie weiter nachgefragt und er kam von selbst dann mit dem Gespräch, es ist etwas Familiäres passiert, aber ich möchte nicht darüber reden. Okay.
Maurer hat immer mal das Firmenauto bei Stefan abgeholt. Zum Beispiel, wenn Stefan mal krank war. Maurer hatte aber nie groß mit Stefan geredet. Vielleicht mal eine gute Besserung gesagt. Aber meistens haben die beiden sich gar nicht gesehen, weil Stefan den Autoschlüssel einfach für Maurer bereitgelegt hatte und Maurer nicht mal klingeln musste. Diesmal ist es anders. Maura fährt zu Stefan nach Hause und Stefan telefoniert gerade. Er gibt Maura den Autoschlüssel. Der will eigentlich sofort los, aber Stefan bittet Maura, kurz zu warten.
Und als er aufgelegt hat, hat er mir dann auch erzählt, dass seine Frau verschwunden war. Und hat nie etwas erzählt, krankheitsbedingt, sonst irgendwas. Und hat einfach losgelegt mit, was soll ich machen? Und verzweifelt irgendwie und hat den Anschein gemacht, als würde er weinen. Aber da waren auch keine Tränen, nicht? Das hatte ich auch damals mit der Polizei auch so erwähnt. Und er hatte mir noch damals erzählt, dass er seine Frau auf die Arbeit gefahren hatte. Aber sie hatte ja ein eigenes Auto und er hatte ja auch einen Firmenbus. Macht keinen Sinn.
Es gibt noch andere Ungereimtheiten in der Geschichte. Maura sagt uns, Stefan hätte damals davon gesprochen, dass er Stefanie zur Arbeit zu einer Apotheke in einem anderen Ort im Saarland gefahren hätte, nicht nach Saarbrücken. Also die Version, die wir kennen, dass Stefanie zum Putzen nach Saarbrücken sollte, hätte Stefan erst später erzählt. Ob das stimmt, können wir nicht überprüfen. Maura sagt es uns so und Stefan möchte nicht mit uns sprechen.
Er hat mir den Eindruck gemacht, als er sich ins Gesicht gefasst hat. Er hat sich dann mit Daumen und Zeigefinger quasi auf die obere Nase gedrückt. Und das machen die Menschen, wenn sie Scheiße gebaut haben. Was habe ich getan? Das ist dann so. Und hat auch dann nicht geweint. Und ich habe ihm auch dann gesagt, wenn was ist, ruf mich an, kann ich mir erzählen, wenn dich was belastet oder wenn du über irgendwas reden möchtest, du willst halt was rauslassen. So, und ja, danke, alles gut.
Wir merken Maura an, dass er die Geschichte schon oft erzählt hat. Das sagt er auch selbst. Maura kennt viele in der Gegend und viele kennen Maura. Natürlich werden ihn die Leute gefragt haben. Wir fragen ja auch. Er erinnert sich an viele Details, zum Beispiel daran, was Stefan anhatte, wie er seine Hände gehalten hat, dass es keine Tränen gab.
Ich habe einfach ein fantastisches Gedächtnis. Ich kann Ihnen noch die Lottozahl vom Euro-Jackpot letzten Freitag sagen. Es war die 8, 11, 25, 31, 48. Die Zuzahlzahlen waren 11 und 12. Du wirst sie gerne überprüfen.
Haben Sie gewonnen?
Nein, leider nicht. Und ich habe einfach ein super Erinnerungsvermögen in der Hinsicht.
Ich habe es nachgeguckt. Die Zahlen stimmen. Nachdem Maurer das Firmenauto abgeholt hat, sieht er Stefan erstmal nicht mehr. Stefan wäre eigentlich gerne direkt am Montag wieder zur Arbeit gegangen, hören wir. Die Kollegen wundern sich über den Vorschlag. Würde nicht jeder in seiner Situation vor allem eines machen? Suchen? Es ist nicht das einzige Mal, dass sich Menschen über Stefans Verhalten wundern. Wir erfahren, dass Stefan zwar mit Verwandten spricht und ihnen die Geschichte der verschwundenen Stefanie auftischt, er überlegt aber auch schon laut, ob man das Haus nicht verkaufen solle. Einmal kocht er für alle. Er tischt richtig auf. Dabei ist eigentlich niemandem nach Essen zumute. Im Nachhinein fällt allen auf, wie seltsam das ist. Maura wundert sich vor allem darüber, dass Stefan ihm plötzlich so viel erzählt. Dass wirklich was im Busch ist, wie Maura sagt, das wird ihm erst klar, als die Polizei vor seiner eigenen Tür steht, mit Leichenspürhunden. Maura hat den Firmenwagen zu Hause und den wollen die Ermittler untersuchen. Im Auto finden sie nichts. Sie werden aber Blutspuren im Keller bei Stefan zu Hause finden. So steht es im Gerichtsurteil. Da ist auch die Rede von anderen Ungereimtheiten. Warum waren Stefanies Hausschuhe erst aus dem Keller verschwunden und standen später wieder da? Da, wo sie immer gestanden haben. Warum hatte Stefanie auf dem Weg zur Arbeit keinen Haustürschlüssel und keinen Geldbeutel dabei, so wie sonst immer? Die Ermittler konfrontieren Stefan damit. Am Ende ist der Druck so groß, dass Stefan gesteht. Angehörige und Bekannte sagen uns immer wieder, dass sie Stefan diese Tat nicht zugetraut hätten. Maura geht es auch so. Wir fragen, ob Stefan auch mal aggressiv oder wütend war. Ja, er sei auch mal laut geworden, nicht besonders oft, aber wenn, dann war es für Stefan umso schwerer.
Aber dann hat man auch gar nichts mehr verstanden. Dann hat man ihn nur mit großen Augen angeguckt und hat nochmal gefragt, bitte, kannst du mir das bitte nochmal erzählen, weil man wirklich nichts mehr verstanden hat. Wenn er sich aufgeregt hat, dann war es halt, da hat der ganze Wörter verschluckt. Und dann ist nur noch ein Buchstabe und Stottern rausgekommen, das war's.
Und dann erfahren wir, woher Stefan seinen Spitznamen hat.
Also viele haben ihn Mugel genannt, halb Mensch, halb Kugel, weil er wirklich früher wirklich ein Ausmaß hatte, heute nicht mehr. Und ich habe das halt nie gemacht. Natürlich hat man sich mal ein bisschen aufgezogen, aber jetzt, man war nicht wirklich frech in der Hinsicht. Und das hat er halt auch gespürt. Ich habe öfters auch dann einen Kaffee ausgegeben, das hat er auch gemacht. Und das hat er bei niemand anderen gemacht, weil jeder quasi beleidigend zu ihm war.
Wir hören jetzt eine Menge Geschichten von der Arbeit. Sagen wir mal so, Stefans Kollegen sind nicht gerade zimperlich mit ihm umgegangen, haben auch mal geärgert, gehänselt. Maurer sagt, das war kein Mobbing, so weit würde er nicht gehen. Wer mal auf dem Bau unterwegs war, der weiß, dass es da auch mal ruppig zugeht. Trotzdem, diese Geschichten, die sind nicht schön. Dazu kommt, er erkennt auch nicht, wie er hätte auf die anderen zugehen können. Versteht nicht von selbst, dass, wenn alle eine Runde Kaffee ausgeben, er auch mal eine Runde geben sollte. Es scheint so, als versteht er die sozialen Codes nicht, die es in der Gruppe gibt, die es in jeder Gruppe gibt. Und das macht es nicht besser. Im Gerichtsprozess kommt ein Gutachter zu dem Schluss, Stefan habe Probleme, Zitat, seine Emotionen zu verbalisieren, und weiter ist die Rede von schwach ausgeprägten sozialen Kompetenzen. Stefan ziehe sich schnell zurück, habe ein geringes Selbstwertgefühl. Das kompensiere er mit kontrollierendem Auftreten und dem Festhalten an Ritualen. Wir haben eben schon gehört, dass Maurer Stefanie nicht kannte, vom Sehen vielleicht, aber nicht mehr. Er hört aber etwas über sie, was viele im Ort sich erzählen.
Ich habe bei jemandem gearbeitet, der mir dann erzählt hat, dass sein Arbeitskollege eben ein Verhältnis mit der Frau hatte tatsächlich. Und das war dann für mich auch ganz neu in dem Moment. Und er...
Entschuldigung, haben Sie aber erst erfahren, als das schon passiert ist?
Ja, yeah, ja, okay. Später. Also das war dann... habe ich eine Garage mit Estrich versehen und dann hat er mir dann erzählt, eben, dass sein Arbeitskollege ein Verhältnis mit der Frau hatte. Ob da jetzt wirklich was dran ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es klingt eben auch plausibel in der Hinsicht, dass er dann auch so reagiert hat.
Damit meint Maurer, dass er Stefanie getötet hat. Stefanie soll ein Verhältnis, eine Affäre gehabt haben. Wir hören das nicht zum ersten Mal. Die Staatsanwaltschaft hat das laut Saarbrücker Zeitung auch erst als Motiv angenommen. Beim Gerichtsprozess wurde die Frage aufgeworfen, es gab aber keine Hinweise darauf. Auch wir haben recherchiert. Wir haben nichts gefunden, was für eine Affäre spricht. Und auch in unserer Recherche deutet nichts darauf hin.
So oft kommt das als mögliches Motiv, was dann genannt wird, Eifersucht, sie soll eine Affäre gehabt haben, da soll was gewesen sein, bla bla bla. Ich kann einfach nicht anders als immer wieder zu denken, da versuchen Leute mit so einer Begründung das Unerklärliche zu erklären. Weil ganz ehrlich, was würde es denn ändern?
Ja, genau. Ich kann verstehen, warum man darüber spricht, und zwar in Fällen, wo es vielleicht darum geht, dass jemand davon spontan erfahren hat und dass so eine Handlung im Affekt ist. Weil das schon einfach dann vielleicht ist, was die Emotionen hoch treibt. Aber dass das immer so standardmäßig dabei ist und auch in diesem Fall, wo es ja überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass es wirklich eine Affäre gab, und zum anderen, der hat immer wieder gesagt, er hat das Gefühl, dass das nicht so weitergehen kann. Es klingt danach, als war das halt einfach eine Möglichkeit, dieser Mord. Das heißt, da gibt es irgendwie so einen Abwägungsprozess. Was kann ich tun, wenn das so weitergeht? Was sind meine Mittel? Und da zählt scheinbar Mord dazu. Also das macht es eigentlich noch abstruser, das Ganze. Und irgendwie auch kaltblütiger. Ja.
Weißt du, ich finde, es geht noch weiter, weil mich stört das sehr, wenn solche Fälle, solche Frauenmorde am Ende irgendwie darauf zurückzuführen sind oder auch nicht, aber es immer wieder im Raum steht, dass die Frau da irgendwie so ihren Anteil dran hat.
Sie war selber schuld, weil sie hatte ja eine Affäre.
Richtig.
Oder sowas.
Richtig, ja. Ich finde, das geht zu weit. Ich meine, wir wissen alle, dass in Streitigkeiten, in Beziehungen wahrscheinlich jeder irgendwie seinen Anteil mitträgt. Aber bei dieser Sache, wenn wirklich Partner entscheiden, das Leben von ihrer Partnerin oder Ex-Partnerin zu beenden, dann finde ich einfach, dass das überhaupt keine Rolle spielt.
Ja, weil da so die Abwägung mit dabei ist, wenn sie dieses Verbrechen begangen hat, sich auf eine Affäre einzulassen, dann ist auch diese Rache, dieses Urteil erlaubt, dass ich, ja, dass er sie ermordet und sowas. Ja,
klar. Richtig.
Das ist absurd.
Und umgekehrt, das ist kein Argumentationsmuster. Das ist kein Argumentationsmuster zu sagen, er hatte eine Affäre und deshalb hat sie so und so reagiert. Nee. Das ist keine Argumentation. Warum ist das bei der Frau immer ein Argument?
Nee, das ist bei Männern keine Argumentation, weil man normalerweise sagt, naja, der hat ja eine Affäre und das wissen dann auch alle und sie hat sich dann damit arrangiert oder sie hat sich nicht damit arrangiert oder halt im schlimmsten Fall läuft sie ihm weg, weil er zu viele Affären hatte. So ist halt normalerweise die Geschichte, ja. Und dann, da sind wir schon noch in sehr seltsamen Bildern verhaftet. Das sehe ich auch so.
Diese Bilder, von denen Christoph spricht, die sind da und die sehen wir ja auch immer wieder. Bei TikTok oder Insta zum Beispiel. Und das macht was mit uns. Nächstes Mal bei Im Fall Stefanie.
Es ist ja klar und plausibel, dass eine lange Beschäftigung über mehrere Stunden mit solchen Inhalten einen Effekt haben muss.
Ich verstehe nicht, warum das in der heutigen Gesellschaft irgendwie so runtergemacht wird. Früher war das auch komplett normal, wenn der Mann arbeiten geht, Geld nach Hause bringt und die Frau eben zu Hause bleibt und sich um Haushalt und Kinder kümmert.
Nur weil wir nicht zusammen sind, heißt nicht, dass du nicht mir gehörst. Du gehörst nur mir allein, glaub mir.
Es gibt so Untersuchungen von Frauen, die überlebt haben. Das Interessante daran ist, dass die Frauen sich der Gefahr aber gar nicht bewusst waren.
Das war Im Fall Stefanie, eine von 155. Im Fall Stefanie ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek findet ihr jetzt schon alle Folgen zusammen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst Sterne da, teilt ihn oder empfehlt ihn weiter. Danke an alle, die uns bei dieser Recherche unterstützt haben und mit uns über den Fall gesprochen haben. Und für alle, die Hilfe suchen, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt sind, Angst haben, Opfer zu werden oder weil sie vielleicht Angst haben, zum Täter zu werden. In den Shownotes findet ihr Infos, wo ihr Hilfe bekommt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Sprechen wir über Mord redet mein Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Zusammen nehmen sie die Fälle auseinander, bei denen es ans Eingemachte geht. Mit viel Blut, grausam und auch teilweise verstörend. Aber nicht um der Geschichte willen, sondern um zu zeigen, was steckt hinter der Tat. Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und vor allem, was sagt unser Umgang mit solchen Taten über uns und unsere Gesellschaft aus? Sprechen wir über Mord gibt's jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.